Wir haben in der Schriftlesung vom verlorenen Schaf gehört, von dem Jesus etwas von seiner Art, von seinem Reich, seinem Anliegen aufzeigt, dass er das Verlorene sucht, um es zu finden. Ein Theologe sagte Folgendes: Eigentlich sind wir heute in der umgekehrten Situation. Niklaus, ich habe das Headset dargestellt. Jetzt kommt das Signal. Das ist auch gefunden werden. Sehr gut, Dankeschön. Ein Theologe sagte dazu, eigentlich sind wir heute in der umgekehrten Situation. Wir haben nicht mehr 99 Schafe in der gut behüteten Koppel. Vielmehr sind 99 verirrt und noch eines im Stall. Und wir konzentrieren uns auf das eine, das hier ist, statt die 99 zu suchen. Und ein anderer, nicht mit gleichen Worten, sagt etwas in eine ähnliche Richtung. Dietrich Bonhoeffer. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Und zwar nicht herrschend, sondern dienend. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Diese bekannte Aussage von Dietrich Bonhoeffer bedeutet für mich zwei Dinge. Einerseits ist Kirche Teil der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite unterscheidet sich Kirche, Gemeinde auch von der Gesellschaft. Also Kirche oder Gemeinde muss sich gleichzeitig einlassen auf das Umfeld und gleichzeitig unterscheidet sie sich. Wir sind in einer Predigtreihe mit dem Titel Kennzeichen vitaler oder gesunden Gemeindenkirchen. Übrigens, wenn ich von Kirche und Gemeinde rede, das ist für mich nicht werden, das ist für mich das Gleiche. Aber ich merke, dass beim Übersetzen jeweils Kirche besser verstanden wird, darum hat sich das bei mir etwas wieder eingebürgert. Der steile Satz von Dietrich Bonhoeffer überfordert vielleicht. Es ist gut, wenn wir diesen Satz nicht ganz isoliert hören. Denn es ist wie bei einem dreibeinigen Stativ, ein Fotostativ zum Beispiel. Ich weiß, heute gibt es die Selfie-Sticks. Aber ich rede vom dreibeinigen Stativ. Das steht nur gut, wenn es auf drei Füßen steht. Und ich glaube auch, dass unser Glaube immer drei Ausrichtungen hat, auch als Gemeinde. Gemeinde lebt in ihrer Beziehung zu Gott hin. Gemeinde lebt in der Beziehung zueinander hin. Schaut euch mal schnell um. Und Gemeinde lebt in der Beziehung zu den anderen. Dietrich Bonhoeffer, wenn sie für andere da ist. Ich glaube, wenn wir heute über das zweite Kennzeichen nachdenken, Gemeinde, vitale, lebendige Gemeinde, orientiert sich eher immer wieder nach außen. Ist es gut, wenn wir das nicht isoliert hören, sondern als Teil dieses Ganzen. Sonst verlieren wir uns vielleicht in reinen Aktivitäten, in Aktivismus oder in sozialer Arbeit. Soziale Arbeit ist gut, aber es ist nicht der einzige oder nicht der Kern unseres Seins. Wir haben immer diese drei Ausrichtungen. Aber was Bonhoeffer sagt, ist ein wichtiger, ich finde, ein steiler Satz. Sind wir Kirche, wenn wir an uns denken? Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich merke, dass es ein unbequemer Satz ist. Wo aber finden wir denn in der Bibel, in Gottes Wort, etwas von dem, was Bonhoeffer so verkürzt gesagt hat, so eckig und kantig gesagt hat? Ich denke zuerst mal an die großen Bezüge der Heilsgeschichte, der biblischen Botschaft. Jesus wird mit Weihnachten Mensch in dieser Welt, Jesus stirbt für uns Menschen, Jesus siegt mit der Auferstehung. Weshalb? Weil Menschen wie wir, und zwar nicht nur die Glaubenden, die schon gläubig sind, sondern alle Menschen, Gott ein Anliegen, ein Herzensanliegen sind. Wir kennen diesen Vers. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, nicht nur die fromm Interessierten, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Überall sucht Gott diese Menschen, die er sehr liebt. Er will sie gewinnen, finden. Auch wenn es hunderte andere hat, sucht er diesen einen Menschen, wie beim Schaf, wie bei der Münze, wie beim Sohn. Und offensichtlich will Jesus in unserem Leben, der in unserem Leben ist, dass es bei uns ähnlich ist, bei uns als Nachfolgern. Dass wir bezeugen, er ist mein Herr, und uns anstecken lassen, diese Menschen zu suchen, zu finden, nicht damit wir sie haben, sondern dass Jesus sie findet. Jesus erzählte ja auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, und er zeigt auf, wer unser Nächster ist, dem wir begegnen, dessen Not wir sehen. Sehen wir sie? Und für den wir uns einsetzen, damit er heil wird. Wir sollen so unseren Mitmenschen Nächste sein. Gemeinde ist für die Nächsten da, für andere da. In Jesaja 42 lesen wir in einem sogenannten Gottesknechtslied eine Beschreibung, wie der Messias, der kommen wird, sein wird. Es ist eine Prophetie im Alten Testament auf Jesus hin. Und dort steht, was der Messias tun wird. Und es steht Jesaja 42. Hier ist mein Bevollmächtigter. Stellt euch mal vor, wie wenn Jesus dasteht und Gott jetzt von ihm redet. Hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ich habe ihn erwählt, ihm gilt meine Liebe, ich gebe ihm meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle heraus und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Nein, er wird das geknickte Rohr nicht brechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Die ersten Christen haben verstanden, dass was hier im Alten Testament steht, auf Jesus leuchtet, dass sich das in Jesus erfüllt. Gott ist für andere da. Gemeinde ist für andere da. Wie stark oder wie schwach ist das bei uns ausgeprägt? Von der ersten Gemeinde wird erzählt, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen wurden. Es wird erzählt, was die Auswirkung, die Außenwirkung, die Außenwahrnehmung der christlichen Gemeinde war. Es ist ein sehr bekannter Text. Und ich werde ihn jetzt lesen und vielleicht nachher etwas ungewohnt weiterdenken. Apostelgeschichte 2,42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehren der Apostel, in denen sie unterwiesen wurden, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und jetzt kommt die Außenwirkung. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar ihre Grundstücke, verteilten es an die Bedürftigen. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Mit diesen Sätzen hat Lukas wie eine Werbebotschaft verfasst für die erste Gemeinde. Eine Werbebotschaft, die nicht dem Slogan gleich nichts ist unmöglich, Toyota, und es gibt auch ein Produkt, wo du es nicht besser, aber länger kannst, mit Offenmartine. Lukas beschreibt mit diesen Worten von Jesus selbst die Gemeinde, obwohl Jesus ja nicht mehr gegenwärtig ist, leibhaftig. Jesus ist aufgefahren und Lukas beschreibt jetzt das neue Wesen der Gemeinde. Was Lukas hier beschreibt, kann man als Modell verstehen. Es ist eine Art Zusammenfassung, wie die Menschen in der Versammlung neu ihr Leben eingeübt haben. Neue Lebensweisen ausprobiert haben. Ich finde, die neue Genfer Übersetzung formuliert es sehr schön. Es beginnt dort dieser Abschnitt mit den Worten, was das Leben der Christen prägte, war. Doppelpunkt. Und dann kommt's mit der Lehre, mit der Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Was das Leben der Christen prägte. Ich finde das wunderschön formuliert. Und dann kommen diese vier Dinge, die sich unterscheiden und doch zusammengehören wie vier Himmelsrichtungen. Es sind vier Säulen der Gemeinde, vier Dinge, die zusammenlaufen und Christus ist im Zentrum. Gemeinde war am Anfang zwar verfolgt, aber es war ein Stück weit auch eine Erfolgsgeschichte. Sie hatten großes Ansehen beim ganzen Volk. Sie wurden wohlwollend in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Vielleicht nicht, was sie glaubten, aber so, wie sie lebten. Ich habe den Eindruck, dass wir häufig die gegenteilige Erfahrung machen. Wie werden wir als Jesus-Nachfolger wahrgenommen? Ich habe manchmal den Eindruck, eher als Dinosaurier. Als Kreatur längst vergangener Zeiten. Etwas versteinert und verstaubt, aber ganz sicher nicht mehr vital. Schaut mal die Dinos an, die ausgestellt sind, die sind nicht mehr vital. Vielleicht, auch weil ein Stück weit dieser Begeisterung der ersten Gemeinde bei uns, bei mir abhanden gekommen ist. Kann es sein, dass wir Programme heißen, die noch, dass wir Programme haben, die noch gleich heißen, Gebet, Gemeinschaft, Lehre, Brotbrechen. Aber das Feuer, die Leidenschaft, die Begeisterung im besten Sinn von Gottes Geist ist uns zumindest zeitweise abhandengekommen. Wir haben noch dieselben Programme, aber nicht mehr dasselbe Feuer. Wie können wir eine Gemeinde, vitale Gemeinde werden, sein, bleiben? Ich möchte gern diesen vier Kennzeichen noch etwas nachgehen. Das erste, Lehre. Es gibt Menschen, die hören sehr gern Lehrvorträge. Auch theologische Lehrvorträge. Aber es gibt auch viele, die stellen sehr schnell ab. Was hören wir beim Stichwort Lehre? Eher so die trockene Theorie, die man einfach halt über sich ergehen lassen muss. Wie so die Grammatik einer Sprache, wahnsinnig spannend zum Lernen. Lehre ist nicht einfach trockene Theorie. Die ersten Christen haben von Jesus erzählt und ihre persönliche Erfahrung weitergetragen. Sie haben ihr Zeugnis von Jesus, der tot war und auferstanden ist, weitererzählt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz für mich. Ihre Theologie war immer auch Biografie. Es ging nicht nur um mein Wissen, sondern es war verknüpft mit, ich habe es so und so erlebt. Das ist meine Erfahrung. Ich habe es erfahren. Wie ist das eigentlich in deinem Leben gekommen, dass du in die Fußstapfen bei Jesus gegangen bist? Nicht selten waren es doch, wenn wir uns zurückerinnern, Menschen, die uns erzählt haben, was ihre Erfahrung mit diesem Jesus waren. Irgendwann hat doch dieser oder jener mich auf diesen Jesus aufmerksam gemacht. Es war spannend, indem er persönlich erzählt hat, ich habe das und das erlebt. Probier es auch mal, wage es auch mal zu beten. Lies mal in der Bibel, komm mal mit dorthin, wo ich Jesus erlebt habe. Theologie, also das Wissen um Jesus, war häufig doch verbunden mit Biografie, mit dem, was in meinem Leben dazugehört. Natürlich gehört zum Glauben auch Denken. Aber Lehre ist mehr wie bloßes Wissen. Wir sind Nachfolger und Nachdenker bei Jesus, aber nicht nur Nachdenker. Christ zu sein bedeutet nachzufolgen und Jesus nachzudenken, aber nicht nur das eine. Vitale Gemeinden erzählen die großen Geschichten von Gott, verbunden mit der eigenen kleinen Lebensgeschichte. Wem könntest du die Geschichte von Jesus weitererzählen? Das nächste, Gemeinschaft. Wenn wir das Wort Gemeinschaft hören, denken wir manchmal so an Nestwärme und Insiderclub. Aber wir haben es so schön. Schön, wenn wir es schön haben. Aber bei den ersten Christen war es nicht Nestwärme. Vielleicht Reibungswärme auch. Lest mal die Paulusbriefe. Da ist nicht so viel davon die Rede, wir haben so rosarot, romantisch gefühlt, schön miteinander. Da wurde gerungen. Gemeinschaft wegen Jesus. Bei den Urchristen war Gemeinschaft nicht einfach ein schönes Gefühl, sondern ganz handfest. Gemeinschaft war handfest bis hier hinten. Es ging bis zum Teilen des Eigentums. Ich mag mich erinnern, dass ich auch mal über diesen Text gepredigt habe und nach der Predigt jemand zu mir kam und sagte, weiß, aber das ist irgendwie illusorisch, dorthin können wir ja nicht mehr zurück. Wir müssen nicht dorthin zurück, aber davon lernen. Und vielleicht wollen wir nicht dorthin zurück, aber ich bin nicht so überzeugt, ob auch Zeiten kommen, in denen Gemeinschaft etwas mehr in den Alltag geht. Ich bete nicht um Not, aber ich bin nicht sicher, ob Zeiten der Not auch Zeiten sind der intensiven Gemeinschaft. Vielleicht, ich habe Reis, ich gebe dir auch noch was. Ich habe eine Büchse Thunfisch, wir teilen sie zu viert. Gemeinschaft, die handfest ist. Die ersten Christen lebten einen Verzicht auf das eigene Gut und sie waren etwas an dem interessiert, was der andere braucht. Sie lebten im Bewusstsein, was ich habe, reicht für mich, aber ich will so viel es geht teilen. Was ich nicht brauche, gebe ich weiter. Sie fragten nicht nur, was muss ich haben, sondern sie streckten sich danach aus, wenn ich genug habe, dann kann ich teilen, dass die anderen nicht Mangel leiden. Das nächste, Brotbrechen. Ich freue mich auch, dass wir Abendmahl feiern dürfen heute. Brotbrechen. Die ersten Christen trafen sich vorwiegend in privaten Häusern. Sie brachen einander das Brot. Was soll daran besonders sein, einander das Brot brechen? Essen ist so elementar wie Atmen und Schlafen. Ich nehme euch mal mit, erinnert ihr euch an die Schulzeit, mit wem ihr euren Pausenapfel oder das Pausenbrot oder das Schokostängeli geteilt habt? Und erinnert ihr euch, mit wem ihr es nicht geteilt habt? Bewusst nicht. Man wählt bewusst aus, mit wem man Essen teilt und mit wem nicht. Vielleicht bei der Karotte geht es ringer zum Teilen, wie bei der Schoki. Man wählte bewusst aus, wo man teilt und wo man nicht. Mit wem teilt man das Pausenbrot, mit wem nicht. Es sagte jemand, auf der Straße kannst du vielleicht mit jedem Menschen reden, aber mit jedem Menschen essen willst du nicht. Beim Essen damals in den Häusern ging es fröhlich, festlich her und zu. Die ersten Christen verkörperten, Christus ist unser Gastgeber. Das gibt es noch in einem Gebet. Sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Man feiert im Bewusstsein, wir sind miteinander und Christus ist der Gastgeber. Er sitzt oben am Tisch, auch wenn wir ihn nicht sehen. Am gleichen Tisch. Christus ist der Gastgeber. Auch wenn er unsichtbar ist, ist er doch real. Das Essen war häufig ganz einfach. Wie bei Hirtenleuten vielleicht. Ein Stück Fladenbrot, vielleicht ein paar Oliven, vielleicht ein bisschen Schafskäse. Vielleicht Wasser oder einen Schluck Wein. Aber für Hausgenossen und Fremde war es eine Tischgemeinschaft in der Gegenwart des Auferstandenen. Die Häuser waren Gottesdiensträume, wo man auch das Essen in der Gegenwart Gottes feierte. Und nicht selten wurde dann, als das Essen, das Menü fertig war, auch das Brot gebrochen fürs Abendmahl, der Kelch gereicht, wie es Jesus gemacht hat beim Passaessen. Könnten diese Treffen beim Essen auch wieder ein Modell für heute sein? Ich meine nicht kopieren, es liegt nicht an der Struktur, aber am Wert. Wir haben doch erlebt, wie viel oder wenig es braucht, dass wir hier nicht mehr gemeinsam feiern konnten mit Covid. Ein kleiner Virus und wir dürfen nicht mehr alle zusammen sein. In den Häusern war vieles noch möglich, auch wenn es nur mit 5 Personen war. Nochmals zur Straße, beim Reden auf der Straße, da kann man auch so schnell sagen, weißt du was, jetzt wird es mir zu persönlich, ich muss jetzt noch einkaufen. Ich muss jetzt weiter, weißt du. Beim Essen, ja, da kann man auch aufstehen, aber dort ist ein bisschen schwieriger. Da braucht es ein bisschen mehr Mut, um zu sagen, du, es wird mir zu persönlich, ich gehe jetzt. Und man sieht auch das Alltagsgesicht voneinander. Also ich finde das immer spannend, wenn ich bei anderen zu Hause eingeladen werde. Da sehe ich etwas, was die Menschen beschäftigt, freut. Welche Bilder sie mögen, ob ein Klavier dasteht. Aber man sieht vielleicht auch andere Sachen, und jetzt rede ich nicht mehr von euch, sondern man sieht vielleicht, wer eine Vorliebe fürs Fensterputzen hat und wer nicht. Und wer eine kreative Gabe hat und mit allem, was es gibt, basteln kann und auch alles aufbewahrt, was man kann. Und andere vielleicht, die mit dem Lappen kommen, bevor ich aufgestanden bin, und nachputzen. Man erlebt einander im Alltag. Die ersten Christen wurden erfinderisch, sie handelten diakonisch. Diakonie beginnt auch dort oder lebt dort, wo wir Leben und Essen teilen. Und ich glaube, ein Schlüssel zum Leben teilen ist das Essen. Ihr seht es ja, aber nicht nur deswegen. Ich glaube, dass ein Schlüssel das gemeinsame Miteinander ist. Wo passiert das heute? Ich denke beim Süpperle. Ich denke bei Einladungen. Dort, wo wir miteinander essen. Auch hier im Haus. Ich habe mich gefragt, was ist schon vorhanden und wie können wir das noch mehr oder besser leben? Wir sind auf dem Weg. Und wo haben wir vielleicht einen Auftrag? Manchmal stelle ich fest, dass es verbreitet ist, davon zu reden, was man tun sollte. Die Gemeinde sollte jetzt endlich. Man müsste halt und man sollte. Es ist das Suchen, was andere müssten. Aber ich glaube, in der Gemeinde ist es oft auch anders. Ich bin gefordert zu fragen, wo kann ich meinen Teil zur Gemeinschaft beitragen? Und dieser Teil ist nicht bei jedem gleich. Aber wo kann ich einen und meinen Teil dazu beitragen? Natürlich darf Gemeinde auch etwas sein, was mir etwas bringt. Aber ich glaube, oft wird es mir etwas bringen, wo ich nicht passiv darauf warte, dass es mir serviert wird, sondern wo ich mich investiere und auch dort beschenkt werde. Wo ich zwar müde werde, weil ich mich investiere, aber wo ich auch erfüllt bin, weil ich Teil eines Ganzen bin. Wie können wir dem näher kommen, von dem, was hier von der ersten Gemeinde steht? Wo kann ich, wo kannst du persönlich einen Beitrag leisten? Ich sage nicht noch mehr. Ich predige nicht, was ich jetzt auch noch tun müsste. Sondern wo können wir es leben? Wie kommt das zum Ausdruck? Und das Letzte noch, das Gebet. Das Gebet der ersten Christen war wohl häufig Lobpreis, war vorwiegend Psalmen singen. Lobpreisgebete, die haben etwas Besonderes für mich. Lobpreisgebete haben keinen anderen Nutzen wie den, dass Jesus in der Mitte steht. Es geht allein um Jesus. Es gibt keinen anderen Nutzen. Was bringt es mir jetzt, wenn ich bete? Was kommt zurück, wenn ich jetzt gebete? Sie beteten ohne Nutzdenken. Was bringt es mir? Auch nicht, ich sollte jetzt mal beten, damit Gott endlich. Sondern sie stellten Gott in die Mitte. Wir haben heute gesungen, irgendwie sinngemäß, dass es zu wenig Worte gibt, um Gott zu loben. um ihm unser Lob zu bringen. Lukas verfasste mit Apostelgeschichte 2,42 mit diesem Bericht auch eine Art Werbeschrift, was die Gemeinde damals ausmachte, wie sich Gemeinde damals gezeigt hat. Und Gemeinde hat sich seither entwickelt und vielleicht manchmal weit weg von dem, was die ersten Christen lebten. Mit der Einführung des Christentums als Staatsreligion hat sich vieles auch verfestigt, ist vielleicht manches auch starr geworden. Es geht nicht in erster Linie um Aktionen oder um neue Formen. Es geht vielmehr darum, Menschen mit dem Evangelium, mit Gott in Kontakt zu bringen. In dem Maß, wie das geschieht, glaube ich, wird sich jede Gemeinde verändern. Wird eine Gemeinde Wege, auch neue Wege geben, neue Kräfte bekommen. Die beste Nachricht der Welt weiterzugeben. Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Damit haben wir einen großen Auftrag. Aber ich glaube auch, dass er uns nicht überfordert, weil Jesus gesagt hat, ich bin bei euch. Eine nachhaltige oder eine Erneuerung der christlichen Gemeinde kann nur dort oder wird dort geschehen, wo eine innere Erneuerung geschieht. Dass ich mich Gott immer wieder neu zur Verfügung stelle und an mir wirken lasse und durch mich an anderen Menschen. Ich glaube nicht, dass Konzepte oder Programme im Mittelpunkt stehen sollen, sondern Gott im Mittelpunkt, der das Verlorene sucht und findet.